irgendwelche Anmerkungen, Ideen, Anregungen, Ähnliches, bevor wir starten?
Nicht, dass es mir auf Anhieb einfallen würde.
Okay. Was machen wir dann mit unserem Vorgeplänkel? Fällt das dieses Mal aus?
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenaarth. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya.
Und herzlich willkommen an unsere Hörenden. Was wolltest du sagen?
Auf ins nächste Kapitel.
Auf ins nächste, nein, in die nächsten zwei. Gut. Zuerst möchte ich noch einen Satz sagen zum ersten Abschnitt, denn unsere Lesenden wissen das sicherlich nicht, unsere Hörenden eventuell auch nicht. Wir verlassen oder haben ja mit Simon im letzten Kapitel den Hochhorst verlassen. Kleiner Disclaimer, kleiner Spoiler hier von mir, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht wisst. Der Hochhorst wird jetzt ganz, ganz lange kein Handlungsplatz mehr bleiben. Es geht jetzt wirklich rund. Ich sage das deswegen, weil dieser Podcast ja zum Grünengelturm heißt. Und wir werden den Hochhorst und den Grünengelturm jetzt sehr, sehr lange verlassen. Weswegen dieser Titel zum Grünengelturm meiner Meinung nach auch immer noch sehr schön passt. Wobei er ja inzwischen ein bisschen Ärger macht bei allem, was E-Mails, Instagram, Facebook und ähnliches angeht, weil dieses verdammte Ü da drin ist. Ich hätte vielleicht doch eher sagen sollen zum Engelsturm. Aber gut. Ja, das wollte ich nur vorweg loswerden. Und wir starten heute mit den Kapiteln 15 und 16 und damit in den zweiten Teil, der da heißt Simon Pilgrim. Was fällt dir zu Pilgrim ein? Hätte ich das letztes Mal schon gefragt?
Kann sein, aber für alle anderen auf jeden Fall denke ich da an Wandern, weil ja. Pilgern, Pilgrim, also gehen wir wohl auf Wanderschaft.
Genau so.
Ja. Kapitel 15, eine Begegnung im Gasthof.
Ja. Erste Frage an die Chronistin, welches Datum haben wir?
Ich würde mal sagen, immer noch den 1. Mai 1165.
Jawohl, perfekt. Hatte ich jetzt auch so. Auf unserem Discord hat sich die Diskussion entspannt zwischen Ilva und Sabrina bezüglich der Daten. Ilva hat da wohl schon mal eine Timeline zusammengestellt. Die verlinke ich allen Zuhörenden dieses Mal auch in den Shownotes. Diejenigen von euch, die da mal reingucken möchten, es ist eine englische Webseite, da ist eine richtig große, lange Zeittafel. Aber wer die Bücher noch nicht kennt, Achtung, Spoiler-Alarm. Also bitte diejenigen von euch, die die Bücher noch nicht kennen und sich nicht spoilern lassen wollen, sollten bitte die Finger davon lassen. Nur als Disclaimer vorweg. Und da gab es halt die Diskussion zwischen Ilva und Sabrina auch, dass Ilva gesagt hat, sie ist schon genauso ziemlich gespannt darauf, ob Sabrina an den gleichen Stellen Schwierigkeiten haben wird, das zeitlich richtig einzuordnen, wie sie es hatte, als sie diese Timeline erstellt hat. Ja, aber deswegen habe ich jetzt auch nochmal extra nachgefragt, welches Datum haben wir heute? Genau.
Ja, ja, ich fühle mich etwas herausgefordert durch diesen Kommentar. Also mal schauen, wie lange ich noch folgen kann.
Im Zweifelsfall ist es ja so, ich lese auch im Ted Williams Forum quer immer nochmal. Es ist nämlich so, dass die vor ein paar Jahren da mal einen Reread dieser Buchserie gestartet haben. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, die haben immer drei Kapitel gelesen. Das heißt, so jedes zweite Mal habe ich dann eine Überschneidung, dass ich also auch schon von den Kapiteln vorher, also die danach kommen, quasi vorlesen muss. Aber da lese ich dann auch immer noch mal quer, ob denjenigen, die das damals, das ist auch bestimmt schon 10 Jahre her, was denen aufgefallen ist, das lasse ich dann manchmal auch noch mal einfließen, wenn es mir persönlich nicht aufgefallen ist und wenn es mir in dem Zusammenhang sinnig erscheint, weil da natürlich auch als Wiederholungsleser, da wird natürlich auch gespoilert, dass die Wände wackeln. Das Forum verlinke ich euch aber auch noch mal. Ist nämlich auch jetzt sehr spannend im Zusammenhang damit, dass ja, wenn ihr diese Episode jetzt hört, tatsächlich hört ihr die ja am Samstag oder später. Am 12. November, also vergangenen Dienstag oder für uns beide jetzt am kommenden Dienstag, erscheint nämlich der letzte Teil von Der letzte König von Ostenaarth. Und die Ted-Williams-Welt hält im Moment so ein bisschen den Atem an. Die ersten haben es schon gekriegt. Es wird teilweise schon ausgeliefert, obwohl es noch gar nicht offiziell ausgeliefert werden kann. Ich habe es tatsächlich auch vorbestellt. Aber Amazon und Amazon Kindle liefern natürlich erst dann aus, wenn der offizielle Erscheinungstermin da ist. Da ich aber auch mit meinem Lesen noch nicht ganz so weit wieder bin, ist das für mich auch im Moment noch nicht so schlimm. Und ich muss dann nämlich jetzt auch demnächst aufpassen, dass ich mich nicht von dem letzten Teil spoilern lasse. Und jetzt höre ich mit meinem Monolog auf. Sabrina sitzt dann nämlich und stiert Löcher in die Decke. So, jetzt eine Begegnung im Gasthof. Entschuldigung, ich bin jetzt auch schon ruhig. Jetzt darfst du.
Ja, Simon wird erstmal wieder wach, weil wir haben ja Simon verlassen. Da ist Hals über Kopf vom Berg geflüchtet. Vom Twisterborg, glaube ich, oder?
Richtig.
Und ja, ist anscheinend, also ich hatte den Eindruck, irgendwann mal vor Erschöpfung irgendwo zusammengebrochen und wird jetzt wach und erschrickt von einem Monster auf seiner Nase.
Das fand ich aber auch sehr niedlich.
Ja, ein Ungeheuer, eine dunkle, unbestimmte Masse, sich windender Beine und glitzernder Augen. Ich hatte zuerst die Befürchtung, dass es vielleicht schon wieder irgendwelche Spinnen sind, aber es ist nur eine Hummel. Und Hummeln sind süß.
Ja, genau.
Ja, also wir haben auf jeden Fall Tag.
Mhm.
Deswegen, also Simon kommt auf die Idee, das müsste der Beltheinstag sein, also der 1. Mai oder 1. Maja. Und wir haben schon lange nicht mehr über die Sprache geschwärmt, oder?
In einer Episode lang nicht, vielleicht. Also für uns dazwischen 14 Tage. Aber hier sind auch wieder einige solche Schätzchen drin.
Ja. Auch allein schon die Frühlingssonne hatte, als schritte sie einer kaiserlichen Prozession einher, nach allen Seiten Gold gestreut, quer über die grasigen Hügel.
Es ist so poetisch, ne?
Wobei ich den Vergleich von Bienen und Ärzten ein bisschen seltsam fand, aber okay.
Ja, den habe ich auch nicht verstanden tatsächlich. Aber ja gut, vielleicht ist das auch irgendeine Übersetzungsgeschichte oder so. Ich habe es gelesen, habe mich gefragt, was meint er da jetzt mit? Aber gut.
Ja, jedenfalls der arme Simon weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, war das jetzt alles Erinnerung, hat er sich's eingebildet. Ich glaube, er ist gerade von der ganzen Situation noch ein bisschen überfordert.
Ja, das zieht sich aber dann jetzt auch wieder mal durch die beiden Kapitel durch, ne? Also wir können eigentlich grob zusammenfassen, Simon läuft durch die Gegend, ist frustriert, hat Hunger und ist genervt und wütend und damit ist diese Episode des Podcasts beendet. Nein, ganz so krass ist es nicht. Aber ja, nun gut.
Ja, es also teilweise denke ich mir auch, ja, wir haben hier wieder den kompletten Weltschmerz eines Teenagers. Andererseits, es ist schon eine Scheißsituation. Also tauschen möchte ich mit ihm auch nicht.
Nein, um Himmels Willen, natürlich nicht.
Nee, sie sind jetzt, glaube ich, auch irgendwo an den Ausläufern des alten Waldes, alten Orte. Und Simon überlegt jetzt erstmal, ob er Richtung die alte Forststraße entlang geht, die südlich des Waldes entlang läuft. Ist aber immerhin so klug, dass er sagt, okay, er geht jetzt vielleicht nicht direkt auf der Straße, weil da wird er vielleicht dann doch eher entdeckt.
Denn er ist sich ja relativ sicher, dass die Akyngarde ihn sucht. Ne? Er hat ja nun schließlich in der letzten Nacht dazu beigetragen, dass da Josua dem König in Anführungszeichen abhanden gekommen ist. Und er war ja nun auch Zeuge dieses, was auch immer, wie auch immer gearteten Rituals da auf dem Pfisterborg. Und Pryrates hat ja auch gespürt, dass er da war. Also er ist sich da schon darüber im Klaren, dass zurück auf den Hochhorst jetzt erstmal nicht die beste Idee wäre, ne?
Ja, wobei ich glaube, es ist auch weniger das Problem, dass Elias ihn wahrscheinlich sucht, sondern eben Pryrates. Und
ja.
Ja, wenn er dem in die Finger gerät, dann hat er, glaube ich, auch nicht mehr lange zu leben.
Mhm.
Ja, jedenfalls ist der arme Simon hungrig, weil ich glaube, das Letzte, was er gegessen hatte, das war das Abendessen auf dem Hochhorst.
Ja.
Und das war ja, hat er, glaube ich, relativ schnell hinter sich gebracht, beziehungsweise hat er auch nicht viel runtergebracht.
Ja, weil er so aufgeregt war und weil er so schnell weg wollte. Und du erinnerst dich vielleicht, das war die Stelle, wo Rachel dann gesagt hat, er soll sich doch bei Judith noch für den tollen Auflauf bedanken.
Mhm.
Ne? Aber ja, das bereut er später in diesen beiden Kapiteln nochmal sehr. So nach dem Motto, was würde er jetzt geben für ein Stück Brot mit Butter, ne?
Mhm.
Ja, gut.
Ja, aber er findet stattdessen wenigstens ein paar Beeren, dass er wenigstens ein bisschen was im Magen hat.
Mhm.
Und läuft den Weg weiter, bis er eine Kreuzung kommt, an der etwas in der Gegend rumschwankt.
Ja, und erst denkt er, naja, Kreuzweg wird wohl irgendein Gottesbildnis sein oder eine Elysia Mutter Gottes oder sowas in der Richtung.
Dachte ich mir aber, das war zu einfach.
Ja, genau.
Es war dann doch eher ein Ja, mehr behelfsmäßiger Galgen, an dem ein Toter hängt. Also anscheinend ein Wilderer.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Also ich würde jetzt mal die Vermutung äußern, dass das die Erkengarde tatsächlich war, weil ich gehe mal davon aus, dass die Ländereien ja alle dem König gehören und der not amused ist, dass sein quasi verhungerndes Volk irgendwo rumwildert.
Ja, so sehe ich das auch.
Muss er genug für seine Festivitäten übrig bleiben.
Später im Buch gibt es auch nochmal eine Szene, wo Simon ganz explizit darauf hingewiesen wird, dass eine bestimmte Gruppe Menschen eine Erlaubnis hat, sich eine gewisse Menge Wild aus diesen Ländereien zu nehmen. Die nutzen das auch. Aber ich glaube, das ist halt so eine Ausnahme gewesen und nicht das Normale. Und dadurch, dass dieser Erhängte dieses Schild in Königsland gewildert auf der Brust hat, ich denke, das dient auch der Abschreckung. Dass die anderen Leute sehen, oh Gott, also wenn ich das mache, dann blüht mir Böses. Andererseits, sag ich mal, verhungern ist auch nicht so der Burner. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne?
Ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass aus dem Grund eben halt auch gewildert wird. Wer weiß, vielleicht war es der Vater irgendeiner Familie, die halt wirklich irgendwo am Verhungern waren. Und er ist halt dummerweise erwischt worden.
Also er jedenfalls halt schon mal.
Spricht nicht gerade für die Sympathie des Königs.
Ja.
Und seine Art, sein Volk zu führen.
Wobei König Elias ja sowieso in der Gunst des Volkes schon relativ niedrig angesiedelt ist, ne? Im Gegensatz zu seinem Vater.
Ja, gut, sein Vater hat aber anscheinend die Latte auch sehr hoch gehängt, was das betrifft. Da ist es natürlich auch schwierig.
Ja.
Aber trotzdem, also das, was bisher abgelaufen ist, war ja nicht gerade so. Das Sympathischste. Ja, jedenfalls wandert der liebe Elias, der liebe Simon weiter und kommt durch ein Dorf, überlegt, ob er in den Gasthof geht und nach Arbeit fragt, aber...
Darf ich gerade einwerfen, wie heißt der Gasthof? Zum Drachen und Fischer?
Ja, stimmt, das habe ich irgendwo weiter hinten.
Ja. Das Dorf heißt Flat, auch nur fürs Protokoll.
Zu dem Thema Fischer kommen wir später noch. Fischerkönig?
Ach so, ja, stimmt. Okay.
Jedenfalls ist ihm da gerade zu wenig los, um da reinzugehen und zu fragen. Weil er würde da, glaube ich, ein bisschen lieber in der Menge untergehen.
Ja, und er will fragen, ob da jemand Hilfe gebrauchen kann, damit er sich sein Essen verdienen kann. Also er ist jetzt auch nicht drauf aus, dass er betteln will. Er möchte schon für sein Essen quasi arbeiten. So nach dem Motto, er kennt sich ja mit Küchenarbeit aus, ne?
Ja, wenn er da gerade wieder rumträumt.
Ja, gut.
Aber ja, das ein oder andere wird er sicher gelernt haben.
Ja, da gehe ich auch von aus. Ja, aber dann geht er einfach wieder in den Wald und legt sich da unter so einem Baum hin und schläft erst noch mal eine Runde. Ich glaube, der muss auch total erschöpft sein.
Ja, weil wir ja nicht wissen, wie lange er überhaupt in irgendwelchen, in den tiefen Höhlen unter dem Hochhorst überhaupt verbracht hat. War ja gefühlt mehr als ein paar Stunden.
Ja, aber es ist tatsächlich ja noch 1. Mai, weil in dem Dorf wird ja nachher oder gleich der Maibaum aufgestellt. Also da haben wir schon eine relativ klare Abgrenzung, dass wir halt wirklich immer noch am 1. Mai sind. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass es trotz allem war das keine, ja, wirklich eine sehr anstrengende Periode, die er da hinter sich hat. Ja, genau. Aber gut schlafen tut er auch nicht, weil er schon wieder Albträume hat. Von irgendeinem Apfel, der von einem Wurm zerfressen ist.
Bah, ich fand das so fies. Ja. Jedes Mal wieder so ein Moment, wo ich mich schütteln muss. Der beißt also in diesen Apfel und da ist ein Wurm drin. Ich finde es ja schon immer, also ich finde immer einen angebissenen Apfel mit einem Wurm drin. Es gibt noch was Schlimmeres und zwar einen angebissenen Apfel mit einem halben Wurm drin. Aber egal, wo Simon halt da reinbeißt, der Wurm ist da immer noch drin. Der beißt da wohl mehrmals rein in seinem Traum und hat immer diesen Wurm da, aber auch nur irgendwelche Teile von der Mitte des Wurms, nicht den Anfang, nicht das Ende, der muss sich wohl wie so ein endloses Band da um diesen, in diesem Wurm, Apfel herumschlängeln. Bah, pfui.
Bah.
Ja.
Ja. Ja, es gibt schönere Vorstellungen.
Definitiv.
Ja, jedenfalls wird er da wieder wach. Also wenigstens hat er was zu trinken, weil da anscheinend ja auch ein Bach ist. Und da hört er dann eben Leute. Und da kommt dann eben eine ganze Schar, die eben den schon erwähnten Maibaum herträgt. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil einen Maibaum hätte ich jetzt eigentlich bei einem amerikanischen Autor überhaupt nicht erwartet.
Ich fand das tatsächlich so normal, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe. Sehr lustig.
Schon. Okay. Ja, ich habe mal nachgeschaut, weil es tatsächlich eigentlich eher so eine Tradition in Mittel- und Nordeuropa ist.
Ja, aber vielleicht hat Ted sich davon irgendwas inspirieren lassen. Das weißt du ja auch wieder nicht. Es sind ja unheimlich viele verschiedene Kulturen, die da einen Einfluss haben. Also ich finde, die Erkühnländer sind relativ eng angelehnt an die Engländer. Mhm. So von dem Ganzen. Und wenn die Engländer ihren Mai, ich weiß nicht, ob die, wenn du sagst Mittel- und Nordeuropa. Ich hatte da auch eher tatsächlich so ein bisschen ein skandinavisches Bild im Kopf, komischerweise.
Die haben aber, glaube ich, auf jeden Fall also sowas Ähnliches wie Maibäume. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich immer am 1. Mai ist, aber ja. Das, mich hat es ein bisschen erstaunt, aber ich meine, ja, es passt dazu, weil wir haben ja auch Beltane und etc. und halt den 30.04., aber ja. Auf jeden Fall überlegt Simon, ob er sich dieser Gesellschaft anschließen sollte, so in der Hoffnung, dass es vielleicht auch irgendwie was zu essen gibt. Und ja, er hält sich aber auch hier wieder zurück, was wahrscheinlich schon eher vernünftiger ist, weil ich glaube, diese Gesellschaft ist auch ein bisschen eher übersichtlich. Sind halt ein paar Männer, ein paar Damen.
Ja, und ich finde, was du vor allen Dingen auch im Hinterkopf behalten musst, ist, dass fremde Personen auf dem Land, natürlich erinnern sich die Leute daran. Und dann muss man dazu natürlich sagen, mit seinen feuerroten Haaren ist Simon jetzt auch nicht unbedingt jemand, der total unauffällig ist. Also so ein großer, schlaksiger Kerl mit knallroten Haaren, das bleibt den Leuten, glaube ich, noch eher im Gedächtnis, als wenn es jemand Unscheinbareres wäre. Richtig?
Hm. Ja, und wie du sagst, auf dem Land kennt halt jeder jeden. Hm. Ja, er überlegt zwar, ob er sich vielleicht irgendwie in einem unbeobachteten Moment irgendwie was ausleihen kann, aber stellt dann aber selber fest, dass die Leute auch nicht so viel haben. Was mich jetzt nicht wundert, weil wir hatten ja relativ lange eine Dürre, die neue Ernte war noch nicht. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass...
Und die Leute wildern.
Ja.
Das ist ja nun auch am gleichen Tag quasi, ne? Also
ja, gut,
die haben auch nichts zu essen.
Die Leiche hing da wohl schon länger, aber nichts ist...
Ja, aber dass er das gesehen hat, dass gewildert wird, ne? Mhm. Mhm, genau.
Ja. Also wir haben schon hier definitiv die Hinweise, dass es dem Volk immer noch nicht gut geht.
Richtig, genau. Ich fand da auch wieder so ein Zitat richtig süß. Der Baum holperte weiter und als die letzten Nachzügler der Prozession vorbei waren, schlich Simon auf die Straße hinaus und folgte ihnen. Eine dünne, in Lumpen gehüllte Gestalt, die aussah wie der klagende Geist des Maya-Baums, der sehnsüchtig seiner geraubten Wohnstadt hinterherlief. Ich fand das schon sehr niedlich.
Ja. Ja, wie gesagt, er beobachtet dann auch diese ganze Feier, inklusive der Lieder, die dort gesungen werden. Mhm. Fand ich auch ein bisschen süß, dass wir hier immer wieder ein Lied bekommen. Das erinnert mich schon sehr an Tolkien, der ja auch immer wieder irgendwelche längeren Lieder in seine Bücher einpflicht.
Mhm. Fun Fact am Rande, da hat jemand in dem Ted Williams Forum, was ich vorhin schon angesprochen habe, festgestellt, dass es zumindest im Englischen dieses O treuer Freund, O Lindenbaum, dass sich das wunderbar auf die Melodie von O Tannenbaum singen lässt.
Okay.
Ja, das sind halt so kleine Krümel, die ich dann in Aufsammlungen, wo ich mich drüber totlache und denke, ja, okay. Also, Chapeau, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber tatsächlich bei einem Titel wie O Lindenbaum liegt das nahe, dieses O Tannenbaum, ne?
Na, schauen wir mal, ob ich den Ohrwurm jetzt dann wieder aus dem Kopf kriege.
Wir spielen gleich nochmal unsere Titelmelodie ein, dann geht's wieder.
Ja, aber irgendwann flüchtet Simon auch hier wieder. Diesmal kommt halt das Heimweh in ihm so hoch, weil er sich halt an die Feiern auf dem Hochhorst erinnert auch. Mhm. Und ja, flüchtet wieder, so wie ich es verstanden habe, zurück in den Ort, durch den er ja vorher schon gelaufen ist, zum Gasthof. Und
zum Drachen und Fischer. Ja.
Und trifft da jemanden, den wir auch schon kennen. Der da anscheinend so als kleine, dunkle Gestalt vor dem Gasthaus sitzt, wo ich mir denke, Simon, das hätte dir eine Warnung sein sollen. Aber es ist nämlich Kadrach, der Mönch. Mhm. Von dem ich ja damals immer das Gefühl hatte, dass der derjenige ist, der Simon beklaut hat.
So, so. Hier ist diese Stelle, an der sich das aufklärt. Hatte ich dir damals gesagt, dass sich das klärt, ne?
Kann sein.
Ja, hatte ich. Ja, ja. Jedenfalls trifft Simon Kadrach und Kadrach erkennt ihn auch wieder. Und Simon ist im ersten Moment total, naja, verdattert so nach dem Motto, boah, ich Mondkalb, jetzt spreche ich auch noch jemanden an, der mich vom Hochhorst kennt. Aber Kadrach meint dann, sich dafür revanchieren zu müssen, dass Simon ihn damals in Erkester herumgeführt hat und lädt ihn zum Essen ein. Da ist der gute Simon natürlich sofort dabei.
Halb verhungert, wie er ist, ja.
Halb verhungert, wie er ist, genau. Und dann gehen die in dieses Gasthaus.
Und die beiden schlemmen und Kadrach erzählt wieder die eine Geschichte nach der anderen, wie beim letzten Mal schon auch.
Ja, das ist ein großartiger Geschichtenerzähler.
Mhm. Ich bin nur etwas stutzig geworden, als er dann irgendwann anfing mit, er ist vom Orden der Granisier, wo ich mir gedacht habe.
Bist du da sofort stutzig geworden oder erst, okay?
Nein, ich bin tatsächlich sofort stutzig geworden, habe vorgeblättert in Kapitel 5 und habe die Stelle gefunden. Das war nicht die Granisier, das war der Orden der Wilde
Rivana.
Wilde Rivana.
Genau.
Das fällt allerdings auch Simon auf. Und er dachte, war das nicht ein anderer Orden?
Mhm.
Ja, und die beiden schlemmen und trinken anscheinend auch nicht schlecht. Der Wirt schaut sicher, dass sie alles ein bisschen skeptisch an. Und irgendwann sagt er, wie schaut's denn aus mit Zahlen?
Ja, da ist aber schon, ich glaube, das vierte Bier geflossen für jeden. Mhm. Und wie ich mir dann auch gedacht habe, wahrscheinlich hat das nicht so viel Alkohol, wie es das bei uns heutzutage hat. Dann wäre ich jedenfalls schon sturzbetrunken nach 4 Bier.
Mhm.
Und dieser Wirt, der heißt Freavaru. Und er sagt, er möchte jetzt auch so langsam mal zumachen und überhaupt. Und Kadrach möchte dann gerne bezahlen, packt in seine Kutte, legt eine Geldbörse auf den Tisch. So, das Erste, was passiert, diese Geldbörse klimpert nicht.
Die hat einen Schlitz, die ist leer.
Genau.
Da hat wohl jemand den armen Mönch beklaut. Allerdings fällt Simon auf, dass ihm diese Geldbörse sehr, sehr bekannt vorkommt.
Ja, warum?
Weil es seine eigene ist. Das ist eben die besagte Geldbörse, die vor einigen Kapiteln er hatte, um dort für Judith einkaufen zu gehen.
Mhm. Bist du sicher, dass Kadrach beklaut worden ist?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kadrach nicht beklaut worden ist.
Gut.
Sondern nur so tut, als ob. Also
genau, also das ist ein großartiger Schauspieler. Das müssen wir an diesem Punkt einfach tatsächlich mal sagen. Ne? Also Kadrach ist ein richtig schlitzohriges Miststück.
Gut, dass du es in die richtige Relation gesetzt hast, weil ich habe hier irgendwo stehen, also Schlitzohr wäre mir zu nett, aber Miststück passt dann wieder gut.
Ja, also schlitzohrig ist der auch. Der hat auch eine, ich finde, eine Art von Bauernschleue, ne?
Mhm.
Mhm. Okay.
Ja, aber und jedes Mal, wenn Simon ihn trifft, gerät er hinterher in Schwierigkeiten.
Ja. Kadrach stellt dann nämlich fest, oh verdammt, der Plan, den ich mir hier so ausgedacht habe, nämlich so zu tun, als würde ich Simon einladen und mich dann doch von ihm einladen lassen, der klappt nicht, weil Simon ihn nämlich durchschaut. Und dann nimmt Kadrach die Beine in die Hand und verschwindet. Der rennt einfach weg. Kleine Nebenanmerkung von mir. Bruder Kadrach ist tatsächlich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich meine, ich hätte es gelesen. Eine dieser Figuren, die Ted Williams sich ausgedacht hat, die am Anfang gar nicht mit so einer großen Rolle bedacht worden wären, die sich aber dann so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Finde ich auch eine sehr nette kleine Geschichte am Rande.
Ja, offensichtlich haben manche Figuren ihr Eigenleben.
Das auf jeden Fall. Ich habe ihn mal in einer Lesung erlebt, da hat er sinngemäß gesagt, dass man dieses Eigenleben der Figuren als Schriftsteller manchmal auch sehr, sehr bedauert, weil er hat nämlich, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, aber er hat jemanden sterben lassen und saß dann in der Lesung und hat gesagt, boah, ich hätte ihn später noch so gut gebrauchen können. Und da war er also selber ein bisschen, nicht so begeistert von dem, wie diese Figur da auf einmal aus seinem Buch verschwunden ist. Also die Figuren entwickeln definitiv ein Eigenleben.
Kadrach gehört aber für mich definitiv nicht zu den Leuten, die mir sympathisch sind. Manchmal, es gibt ja auch so Schlitzohren, die man mag.
Mhm.
Kadrach ist mir trotzdem irgendwie unsympathisch.
Okay. Ich bin mal gespannt, ob und wenn ja, was wir von Kadrach noch lesen werden und ob sich diese Meinung dann vielleicht noch ändern wird. Nein, ich sage da jetzt nichts weiter zu.
Gut, also wie gesagt, mir ist er momentan nicht sehr sympathisch.
Okay, kann ich durchaus nachvollziehen. Ist er mir an dieser Stelle auch nicht? Punkt. So.
Also, wenn das Einzige, was wir zu seinen Gunsten sagen könnten, ist, dass jetzt Simon wenigstens einen vollen Magen hat.
Ja, aber er steckt halt trotzdem in Schwierigkeiten, weil Kadrach ist abgehauen und der Gastwirt hat nichts Besseres zu tun, als erstmal Simon festzuhalten. Und als Simon dann sagt, er wäre ja überhaupt nicht der Schuldige, sondern der andere, der jetzt weggelaufen wäre. Und der Gastwirt, Friavaru, der sagt dann, du, also weißt du was, erstens mal, keine Ahnung, ob das stimmt, weil es könnte ja sein, dass ihr diese Tour eigentlich überall abzieht und euch da überall so durch
Er nannte dummelt. Es Mönch und Lustknabe.
Ja, genau. Und das Friavaru will ihn dann auch zu irgendwelchen Wachleuten schlüren und gucken, ob die ihn, den Simon, vielleicht irgendwoher kennen. Und sagt auf dem Weg dahin auch so nach dem Motto, ja, eigentlich hättest du ja auch einfach mal fragen können. Ich hätte ja auch für wen für die Küche gebrauchen können. Also eigentlich ist das so, ja, in your face, Simon, ne?
Ja, hättest du halt mal vorher gefragt.
Ja, genau.
Ja, wobei ich mir andererseits auch denke, ist das nicht eigentlich eh noch viel zu nah am Hochhorst?
Ja, es ist ja noch kein ganzer Tag vergangen. Also allzu weit weg kann er noch nicht sein, ne? Also räumlich entfernt vom Hochhorst kann er noch nicht weit weg sein, der gute Simon. Das ist tatsächlich auch.
Ich habe tatsächlich, also wir haben ja die eine Karte im Internet gefunden, weil auf der Karte im Buch habe ich es nicht gefunden. Und da ist Flett sehr, sehr nah noch an Erkester und dem Hochhorst. Ja, ja. Also
sind auf der Karte die Straßen auch eingezeichnet?
Nee, leider nicht.
Okay, weil das fände ich wirklich mal interessant. Ich habe nämlich die alte Forststraße und die Welthelmstraße und dann gibt es ja noch die Frostmarkstraße und ja. Das hätte ich auch sehr spannend gefunden. Das wollte ich nochmal nachgeschaut haben, bin ich aber drüber weggekommen heute Morgen. Ja, jedenfalls will Friavaru den Simon jetzt dann zu diesen Wachleuten bringen. Und dann kriegt Simon halt tatsächlich die Panik, weil er auch nicht weiß, ob das nicht vielleicht sogar Männer von der Erkühnwache sind. Und dann nimmt Simon auch die Beine in die Hand, wird da ein bisschen handgreiflich, schlägt da so ein bisschen um sich und haut dann nämlich auch ab.
Ja, weil ich glaube, es sind das nicht sogar Leute von der Erkühngarde. Also sie trugen.
Ach stimmt, die trugen die grüne Uniform. Ja. Ja, genau.
Also das ist ziemlich eindeutig, sie tragen die grüne Uniform der Erkühngarde. Also da wird halt quasi bei Simon sich ein Schalter umlegen und er flüchtet einfach. Ja. Und damit endet das Kapitel.
Kurz und knapp, ne? Ja. Da passiert eigentlich ja nicht so wirklich viel.
Schön, dass du es sagst. Wirklich überlegt, hätten wir jetzt dieses Kapitel zwingend gebraucht.
Ja,
für Kadra halt, aber damit wir das aufgeklärt haben. Aber ansonsten passiert ja nicht viel. Also wirklich zwingend hätten wir jetzt vielleicht auch das Maibaumfest vielleicht nicht gebraucht.
Ja, es ist ein bisschen ausschweifend, ne? Aber it is wie it is. Manche Sachen, da passiert halt nicht so viel. Andererseits muss man ja nur auch sagen, dass wir jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden reichlich erlebt haben. Und allein, dass wir uns jetzt schon das vierte oder fünfte Kapitel an diesem 30. April, 1. Mai befinden, zeigt ja, dass es jetzt wirklich hier doch deutlich her zur Sache geht und die Zeitsprünge nicht mehr so riesengroß sind. Ich fand allerdings tatsächlich, dass dieses Kapitel jetzt auch so,
wir wissen jetzt jedenfalls, dass Kadrach wirklich Simon beklaut hat.
Ja, gut. Ob uns das natürlich irgendwie weiterbringt,
werden wir sehen.
Sei mal dahingestellt. Andererseits muss ich tatsächlich sagen, dass das nächste Kapitel ja tatsächlich doch wieder reichlich Action bringt. Kapitel 16. Der weiße Pfeil.
Ja, wir starten mit einem Simon, der in Selbstmitleid zerfließt. Mal wieder.
Selbstmitleid, Wut, Frust.
Warum immer ich?
Warum immer ich? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, warum hasst er mich so? Die ganze Welt ist gegen mich. Und
also, wie gesagt, wenn er einem nicht irgendwo leid tun könnte und wir eigentlich auch nicht mit ihm tauschen wollen würden, klingt so nach dem ganzen Weltschmerz eines Teenagers. Alles so gemein.
Ja, aber er hat es ja nun auch wirklich schwer. Er sieht halt selber ein, das, was Cem Pferdeknecht immer von Hans Mundwald erzählt hat, von den tollen Abenteuern im Wald und so. Das ist alles längst nicht so schön, wenn man alleine ist.
Ach,
schon. Simon hat der hat nichts anzuziehen, der hat nichts zu essen, der hat kein Feuer, er hat auch überhaupt keine Ahnung, wie er Feuer macht. Fand ich auch sehr bezeichnend. Also auf dem Hochhorst, ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Öfen und Kamine und so da wahrscheinlich, also zumindest einer permanent durchgeheizt wurde, damit immer Feuer da ist. Ja, und Frau Chronistin, wie geht's denn weiter, so zeittechnisch? Oder?
Also momentan, Anfang des Kapitels hatte ich mir aufgeschrieben, müssten wir schon beim 2. Mai sein. Mhm. Ändert sich später noch, also wir haben jetzt mal mehr als einen Tag. Aber wir starten eher am 2. Mai. Mhm. Klar, wir waren ja im Gasthaus, da war es ja dann schon irgendwann spät abends, bis er dann wahrscheinlich geflohen ist und irgendwo im Wald sich versteckt hat und vielleicht doch noch ein bisschen geschlafen hat, haben wir jetzt dann locker den 2. Mai. Ihn verreißt er sich dann trotzdem irgendwann zusammen. Ihm wird auch bewusst, dass er immer noch das Manuskript des Doktors mit sich rumträgt.
Ja.
Wo er dann nämlich auch mal reinschaut und uns ein paar Zeilen vorliest. Es geht halt, wie gesagt, um das Leben des Johann Presbyter, der als schwertloser Bauerssohn von Warenstan kam. Das ist schon kein schlechter Aufstieg, wenn man am Schluss dann der König ist. Und ich bleibe ja dabei.
Wobei?
Ich hatte ja schon mal eine Theorie aufgestellt, dass ja Simon irgendwo mit dem Fischerkönig verwandt ist.
Wie kommst du da jetzt drauf? Wo ist da dann irgendwie...
Naja, weil ja auch also zum einen hatten wir halt auch, wenn ihn überhaupt ein göttlicher Funke berührt hat, so zeigte sich das am deutlichsten in seinem Kommen und Gehen, nämlich darin, dass er zur besten Stunde am rechten Platz war und daraus seinen Vorteil zog.
Also Priester Johann jetzt, ne?
Ja, genau. Und wir hatten ja vorher schon, als Simon sich eben diese ganzen Statuen im Thronsaal damals angeschaut haben, da hatte ich ja auch meine Theorien, glaube ich, alle losgelassen von wegen... dass ich ja auch das Gefühl habe, dass er irgendwie mit ihm verwandt ist. Und dieser Ealstan, der war ja eigentlich mehr in der Thronfolge. Und der ist ja allerdings, so haben wir, glaube ich, irgendwann mal erfahren, vom Drachen umgebracht worden.
Mhm.
Genau. Meine Theorie ist nach wie vor, vielleicht hat ja Ealstan doch den Drachen umgebracht. Und Johann Presbyter hat das nur hinterher anders dargestellt. Bleibt dabei, so. Mir wurscht, ob ich vielleicht völlig auf dem Holzweg sind und die ein oder anderen...
Ich finde das total gut, weil das ist halt sehr interessant, was du da so für Gedanken hast. Ich muss nur immer aufpassen, dass ich da nicht zu viel rein kommentiere, damit ich einfach nicht zu viel verrate. Deswegen kam gerade wieder das Kein-Kommentarschild.
Ja, wie gesagt, vielleicht hat jemand anders, ich bleib dabei, jemand anders hat diesen Drachen umgebracht und der König war einfach, oder der spätere König Johann war einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort. So klingt es auch ein bisschen in diesen Aufzeichnungen. Mhm. Also es ist halt auch, ja, ich glaube später haben wir da nochmal eine Stelle, wo Simon eine Seite auch liest, wo es um Johann, den Churakai und Ealstan geht. Aber leider steht Simon so völlig neben sich, dass er schon gar nicht mehr weiß, was er da liest. Aber das hätte ich jetzt schon gern gelesen.
Eine Seite, auf der die Namen Johann, Ealstan, der Fischerkönig und Churakai, der Drache, mehrfach vorkamen, erregten seine Eintagsfliegen Aufmerksamkeit. Aber nachdem er sie mühsam viermal durchgelesen hatte, erkannte er, in Klammern Simon, dass sie nicht mehr Sinn für ihn ergaben als die Jahresringe auf einem Stück Baumholz.
Und immerhin hieß ja das letzte, der letzte Gasthof hieß Drache und Fischer, ne?
Ja. 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 Deswegen reite ich da ja auch so drauf rum.
Ich habe ja auch meine Theorien geliefert.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, jedenfalls, da wird es schon deutlich. Ne? Also Simon irrt da jetzt tatsächlich insgesamt, wenn ich das so richtig sehe, ungefähr 14 Tage durch den Wald.
Habe ich mir auch so aufgeschrieben, ja.
Ich sag mal, mutiert da immer mehr zu einem, ja, 4 ist wahrscheinlich noch ein bisschen viel gesagt, aber tatsächlich wirklich nur noch weitergehen, irgendwie irgendwas zu essen kriegen und nur weg von hier, ne?
Ja, er hat ja immerhin das Glück, in Anführungszeichen, dass er halt in Holzfällerhütte einen Mantel klauen kann, dass es wenigstens nicht so kalt ist. Ich meine, wir haben zwar mittlerweile Mai, aber ich denke, kann mir schon vorstellen, dass die Nächte trotzdem noch recht frisch sind. Und Simon hat ja beschlossen, Richtung Naglimund zu gehen.
Ja, und zwar, weil er sich halt denkt, entweder ist Josua selber inzwischen in Naglimund und Josua kann sich ja erinnern, dass Simon an seiner Befreiung beteiligt war. Oder wenn Josua dort nicht angekommen ist, dann könnte er Simon sich ja damit ja hervortun oder die Menschen freundlich gesinnt machen, indem er halt weiß, was mit Josua passiert ist. Ne, so mit den Hintergedanken. Und da ist halt auch wieder die Sache, dass Simon halt sich irgendwie meint, erinnern zu können, dass er die alte Forststraße so lange nach Westen gehen muss, bis sie sich mit der Welthelmstraße kreuzt und an der Welthelmstraße nach Norden abbiegen in Richtung Naglimund. Deswegen war ich vorhin auch nochmal drauf, dass ich gesagt habe, hast du mal eine Karte mit den Straßen gesehen? Oder hat die Karte die
leider nicht.
Ja, ja. Aber nur um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Ne? Also die alte Forststraße geht wohl südlich des Aldehorte in Ost-West-Richtung. Und die Welthelmstraße geht, vermute ich, von Erkester aus oder an Erkester vorbei nach Norden hinauf nach Naglimund, ne?
Ja, also ich meine, irgendwo die Straße muss es ja geben, weil im Endeffekt Naglimund ja auch einer der wichtigeren Punkte ist.
Ja,
weil es ja,
ja
auch das Lehen des Königs so ist.
Klar. Schon auf jeden Fall, ne? Also, nur um das nochmal ein bisschen räumlich einzuordnen. Ja, aber sagen wir mal so, in diesem ganzen Kapitel passiert halt, außer dass Simon ab und zu ein bisschen was liest, diesen Mantel klaut und so bis kurz vor Ende, passiert da auch nicht so wirklich viel, oder?
Ja, er klaut sich halt auch sein Essen irgendwo aus irgendwelchen Gärten zusammen, wo er halt dann quasi die erste Ernte schon aus dem Boden ausgräbt. Ja, ist auf jeden Fall locker nach den Ereignissen von im Gasthof mal 8 Tage unterwegs, also eine Woche und einen Tag, bis er nach Sistan kommt. Das ist schon ein ganzes Stück nördlicher. Und ja, ist da auch schon wieder auf dem Weg zum Gasthof, wo er aber dann auch wieder zögert und dann doch weiterläuft.
Mhm.
Und dann sind wir nochmal 5 Tage weiter aus von Sistan. Deswegen komme ich eigentlich auch auf so, ja, ungefähr
14 Tage.
14 Tage. Wo er an der Holzfällerhütte ankommt.
Mhm.
Und da ist er jetzt auch schon wieder so weit, dass er sagt, er braucht einfach Hilfe. Also so kann er nicht weitermachen. Aber die Hütte ist anscheinend leer. Hört aber was anderes aus dem Wald.
Ja, ich habe mir da noch was unterstrichen. Du vermutlich auch, ne? Also an dieser Kätner, an diesem Haus. Das Sonnenlicht sickerte ungleichmäßig durch die Bäume wie durch ein Sieb aus Frühlingsblättern und sprenkelte den Waldboden wie ein Schauer von Pfirsichstücken. Also Pfirsichstücke, das sind Geldmünzen. Na, nur so.
Ja, und die glitzern ja.
Ja, aber sprenkelt den Waldboden wie ein Schauer von Groschen oder Talern, Silberstücken, was auch immer. Jedenfalls. Ne? Ja, also Simon möchte da eigentlich tatsächlich ganz zivilisiert nach Essen fragen, aber es ist halt niemand da.
Und dafür hört er halt irgendwelche Geräusche aus dem Wald. Und dann versucht er halt, da mal rauszufinden, was da wohl passiert.
Mhm.
Und findet dort eine Gestalt, die mitten an einem Baum hängt oder von einem Baum runterhängt.
Kopfüber.
Ja, und um die Mitte und an den Ellenbogen von einer Schlinge aus schwarzem Seil gefesselt und an einem schaukelnden Ast hängend. Oh, ohne die Erde zu berühren. Ja, kann mir Bequemeres vorstellen.
Definitiv. Also, aber auch Schlimmeres. Also am Hals aufgehängt sein wäre, glaube ich, schlimmer. Aber so viele Möglichkeiten gibt es da dann doch nicht, ne?
Das glaube ich schon sehr unangenehm. Ist kein Mensch, der da hängt.
Okay.
Sondern es ist eher ein Wesen mit den, er hat zwar das Gesicht eines Menschen, aber eher die Topazaugen einer Katze und ist schlank und... Ja, erinnert Simon eher an die Gestalten auf dem Fisterborg. Allerdings waren die damals wesentlich bleicher.
Und diese Gestalt ist nicht bleich, sondern eher so goldbraun, ne?
Mhm, genau. Mhm. Ja, und Simon will ihm eigentlich helfen, aber anscheinend denkt dieses Wesen, ja, er wäre der Fallensteller gewesen.
Ja.
Und Simon ist sich auf jeden Fall ziemlich sicher, was für eine Art Wesen er sich vor sich hat. Er denkt nämlich, dass es ein Seether ist.
Mhm. Was ich in dem Zusammenhang noch total spannend finde, ist das lavendelblaue Haar.
Ich glaube, das kommt das tatsächlich später, aber ja.
Ja, aber ja, es kommt später, aber ne, blaues Haar.
Ja, so leicht lila.
Und das später?
Ja, ich weiß, ich habe es später gelesen. Ach nee, da. Der Schöne. Das
muss schon relativ schön
in Volk. Im Gegensatz zu seinem Haar, das lavendelblau wie Bergheidekraut und mit einem Knochenring eng am Kopf zusammengezogen.
Ja. Das ist aber tatsächlich etwas, was in meiner Vorstellung immer nicht so wirklich funktioniert. Also blaue Haare habe ich da immer nicht. Aber gut. Ja,
bei Lavendel denke ich eher in so hellblau, lila.
Ja, so. Fliederfarben oder lavendelblau, genau.
Ja, auf jeden Fall ist er nicht so scharf drauf, dass Simon ihm hilft. Also weil er anscheinend denkt, dass Simon derjenige ist, der die Falle auch gestellt hat. Und der sich da erstmal wehrt. Also ich gehe mal davon aus, dass das
so die Gedanken sind. Ziemlich vehement wehrt. Also der tritt Simon mit Schmackes in die Rippen, als Simon sich zu nah dran begibt. Der hängt zwar, aber der hat ja nun gewisse Bewegungsfreiheiten anscheinend trotzdem.
Wobei, um nochmal zu dem Aussehen zurückzukommen, ich finde es schön, dass Ted Williams hier trotzdem mit blauen Haaren und bronzener Haut, da bist du halt trotzdem nicht so bei diesem typischen Elfen-Aussehen. Weil so
die bisher spitzen hatte man, Ohren fehlen.
Ja, aber so bisher hatte man ja immer so den Eindruck, dass so die Caesar, das schön, weil sie ja das schöne Volk sind, was ja auch den Elben nachgesagt wird, dem sehr ähnlich sind, aber dadurch die Beschreibungen sind, hat man dann halt schon einiges an Unterschieden.
Mhm.
Und dass es halt wirklich nicht so die typischen Farbewesen sind, sondern schon ein Unterschied da ist. Jedenfalls kommt jetzt noch jemand auf die Lichtung, nämlich ein bärtiger Mann, der sich freut, dass da etwas in seine Falle gegangen ist.
Ja, weil der nämlich, also dieser Holzfäller, nennen wir ihn mal, hat es sich auf die Fahnen geschrieben mit, wie hat er das geschrieben? Er würde ein Ende machen mit Herumschleichen, Bespitzeln und Milchsauer machen. Ja.
Ja, das klingt so mehr so nach Kobolden etc.
Ja.
Denen das früher nachgesagt worden ist.
Nach Vorurteilen und auch nach Angst vor Unbekanntem, was ja häufig so ein tiefer liegender Grund für Vorurteile ist.
Ja, nichtsdestotrotz versucht der Holzfäller den Caesar umzubringen, der sich ja trotzdem wehrt.
Auch in seinem. Simon ist total entsetzt.
Ja, und versucht eher zu schlichten oder irgendwo dem Caesar zu helfen. Klappt nur so bedingt, weil der Caesar ist zu dem Zeitpunkt auch schon verletzt. Und
blutet aber anscheinend genauso wie Menschen.
Aber ich muss, und irgendwann platzt dann Simon. Also das hatte so für mich den Eindruck, aus Simon bricht jetzt die komplette Verzweiflung der letzten 14 Tage raus und er packt dann den Stein und schmeißt ihn den Holzfäller an den Kopf oder schmeißt er ihn oder haut ihn drüber. Auf jeden Fall, ja, glaube ich nicht, dass der Holzfäller das überlebt hat, weil das klang schon ziemlich brutal.
Ja, er lässt den Felsbrocken auf den Hinterkopf des Kärtners sausen, also dass ein dumpfes Krachen halte durch die Bäume. Ja, ich glaube, das ist mit dem weiteren Fortleben dieses besagten Kätners nicht wirklich vereinbar.
Nee, aus den verfilzten Haaren sprudelte ein roter Schwall.
Ja.
Also, ich glaube, da ist Simon zwar etwas über seine eigenen Grenzen gegangen, aber ja, ich glaube, wie du es vorhin schon beschrieben hast, der ist ja quasi momentan sowieso mehr einem Tier näher als einem Menschen.
Ja, genau.
Jedenfalls schafft es dann Simon doch noch, den Caesar zu befreien, weil er ihm dann, glaube ich, die Axt des Holzfällers nimmt und dann eben das Seil durchtrennt. Und ja, kein Danke, kein Nix. Der Caesar schnappt sich seinen Pfeil und Bogen, sammelt seine Pfeile zusammen und verschwindet. Ohne Dank, ohne Nix.
Nein.
Naja, stimmt. Als Simon dann nämlich da rumsteht, kommt auf einmal ein Pfeil angeflogen und bohrt sich neben ihn, glaube ich, in einen Baumstamm.
Richtig.
Neben ihm.
Neben ihm, ja. Simon hat natürlich gleich Panik. Oh Gott, der erschießt mich gleich, weil nächster Pfeil, der sitzt mir im Rücken. Passiert aber nicht.
Nein, wobei ich tatsächlich mehr so in dem Moment das Gefühl hatte, das ist tatsächlich der Dank so eine Art Schuldschein. Also, Das Kapitel heißt ja auch der weiße Pfeil.
Ja, also dass dieser Pfeil nicht so ganz ohne ist, damit, ne? Hast du mal, nee, auf diesem nicht, okay. Auf dem Taschenbuchcover der Ausgabe, die ich habe, ist auf dem nächsten Band, auf dem Abschiedsstein, tatsächlich auch Simon zu sehen, unter anderem mit diesem weißen Pfeil.
Auf den neuen Ausgaben bestimmt nicht.
Weil da weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, aber der weiße Pfeil jedenfalls, ne?
Mhm.
Genau.
Und da war warum? Ich mir eigentlich von Anfang an sicher, dass der noch Bedeutung haben wird.
Warst du das schon, bevor jetzt diese ominöse Stimme aus dem Dickicht schallt oder erst danach?
Ja, tatsächlich schon davor.
Davor schon, ja, gut.
Also ich lese ja auch nicht die erste Fantasy-Geschichte.
Ja, vielleicht sollten wir den Fantasy-Autoren einfach mal sagen, Plot-Twists, die es schon gegeben hat, braucht ihr nicht nochmal machen. Wir kennen sie schon.
Komm.
Nein, ich finde...
Habe ich ihn gerade gelobt, dass die Caesar mal ganz besonders aussehen.
Okay. Nein, aber es ist natürlich klar, dass solche Dinge, irgendwelche besonderen Gegenstände sich irgendwie in so Fantasy-Geschichten... Ja, aber... Dieser Pfeil ist nicht ganz ohne. Und das wird dann nämlich auch deutlich, als kurze Zeit später tatsächlich aus dem Dickicht eine Stimme kommt und Simon anweist, geh da hin und nimm den Pfeil, der gehört dir. Und Simon ist, glaube ich, in dem Moment so verdattert, dass er sich einfach nur noch hinsetzt und anfängt zu heulen, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Ich meine, klar, er hat auch gerade diesen Kätner wahrscheinlich umgebracht.
Mhm.
Was ja nun auch nichts ist, was man so im Vorbeigehen macht. Ich bin mir nicht sicher, ob Simon das jetzt beabsichtigt hat. Das sind Dinge, die auch später nochmal thematisiert werden. Der letzte Satz in diesem Kapitel ist halt, oh Tochter der Berge, das sieht gar nicht gut aus. Mhm. Und damit lässt Ted Williams uns da ziemlich gemein und vor allen Dingen Sabrina ziemlich im Dunkeln stehen, weil die hat ja jetzt genauso wenig eine Ahnung, wer oder was das jetzt ist. Da ist schon wieder so eine Stimme aus dem Off quasi, bei der uns der Autor erstmal im Dunkeln lässt, was da jetzt eigentlich hintersteckt.
Ja.
Richtig?
Wir schaffen das immer, diese zwei Kapitel, dass die zwei Kapitel immer so irgendwie zusammenhängen, dass am zweiten ich wieder da sitze und denke mir, ja, und jetzt würde ich gern weiter.
Aber da wir ja schon nächste Woche die nächste Episode aufnehmen, geht es ja diesmal etwas flotter.
Ja.
Ne? Von dessen wegen. Ja, damit endet das Kapitel.
Wir lassen den Simon da alleine sitzen erstmal. Was heißt alleine? Oder mit anscheinend nur neun Personen sitzen?
Wem auch immer.
Geschöpf, Person, irgendetwas?
Ja, das klärt sich relativ zügig. Von dessen wegen musst du nicht so lange warten. Ja. Aber man könnte diese zwei Kapitel, man sieht es auch an der Länge der Episode, wir haben jetzt vielleicht gerade eine gute Dreiviertelstunde aufgenommen, passiert nicht wirklich viel, ne?
Nee, wir sind halt mal wieder irgendwie durch die Gegend gewandert und gelaufen.
Ja, wobei das natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, so oft bei so Quests ist, dass man auch mal eine Zeit lang einfach nur durch die Gegend läuft, weil man muss ja auch irgendwie von A nach B kommen.
Ja, und tatsächlich, also wenn ich jetzt mir auf der Karte die Strecke von Erkester nach Sistan anschaue, und da sind wir ja auch nur ein kurzes Stück weiter, also hat schon noch einiges an Naglimund, nach Naglimund an Weg. Also weit sind wir noch nicht gekommen.
Wir haben mit unserer Pilgerreise auch gerade erst angefangen.
Wenn wir je in Naglimund ankommen und nicht wieder irgendwas anderes vorher passiert.
Man weiß es nicht. Kein Man Kommentar. Weiß es nicht. Genau. Ja, Tochter der Berge. Ich finde diese Kapitel, also im Nachhinein betrachtet, wenn du den weiteren Verlauf der Geschichte schon kennst, sind sie sehr, sehr schön. Weil wir lernen im Prinzip ein paar Figuren kennen, die uns im Laufe der Geschichte noch sehr ans Herz wachsen werden. Aber das dauert halt alles noch ein bisschen.
Sagen wir es mal so, ich hatte jetzt schon, es sind zwar jetzt nicht viele Worte, aber ich habe jetzt doch eher das Gefühl, dass wer auch immer da jetzt auftaucht, ist auf jeden Fall wesentlich wohlwollender und sympathischer als der Holzfäller gerade eben.
Definitiv. Das würde ich jetzt gerne einfach mal als Schlusswort stehen lassen, weil das... Ja, ich freue mich schon auf die nächsten Kapitel. Es wird wirklich schön. Ja, mach mal Abgesang.
Ihr könnt uns überall finden, wo es Podcasts gibt. Das habt ihr ja schon, wenn ihr bis hierher gekommen seid.
Wir freuen uns aber über Rezensionen und Sterne auf euren Podcast-Plattformen. Dann haben wir das gleich erledigt.
Vor allen Dingen freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen.
Ja, über die natürlich besonders. Genau.
Außerdem könnt ihr uns finden auf Facebook und Instagram. Ihr könnt uns auf dem Discord-Server Gesellschaft leisten. Und ihr könnt auch uns jederzeit eine E-Mail schreiben unter zgetpodcast@gmail.com. Und bitte, bitte, bitte denkt an die Spoilerwarnung, wenn ihr uns spoilern wollt. Ansonsten ist es wirklich eine große herzliche Einladung, uns auf dem Discord-Server Gesellschaft zu leisten, weil da könnt ihr hemmungslos in den richtigen Bereichen euch und austauschen und unterhalten. Und ich bin brav und gucke da nicht rein, was ich nicht sehen darf, oder halt entsprechend zu jeder Folge einen entsprechenden Bereich angucken, wie ihr das möchtet.
Genau. Also auch wenn ihr jetzt später noch dazukommen solltet, es gibt auf dem Discord für jedes Kapitel oder für jede Episode einen eigenen Bereich, wo dann auch darauf geachtet wird, dass ihr dann nicht weitere Sachen gespoilert bekommt. Ich finde, wir sind da eine nette, kleine, feine Gemeinschaft. Die darf aber durchaus noch ein bisschen wachsen. Richtig?
Ja, finde ich auch. Vor allem wäre es schön, wenn ich ein bisschen Gesellschaft in den spoilerfreien Bereichen kriege.
Ja, wobei ich mich tatsächlich wundere, dass in dem Spoilerbereich ist es im Moment auch sehr ruhig. Ich überlege gerade, ob die jetzt alle damit beschäftigt sind, den letzten König von Ostenart, den letzten Teil zu lesen, ob es dann da nochmal so richtig losgeht. Ich bin da auch noch ein bisschen schwanken könnt, weil ich halt auch noch nicht so weit bin, dass ich das jetzt in einem Rutsch wegschnupfen kann. Aber ich gebe mir echt Mühe, da aufzuholen. Es ist aber halt auch schwierig, weil du, wenn du die ganze Geschichte schon kennst, einfach noch ganz andere Aspekte auch so rauspickst. Und ich muss mich ja auch immer echt zusammenreißen, dass ich zu Dingen, wo ich genau weiß, dass das später mal verdammt wichtig wird, dass ich da nicht zu viel sage und so drauf rumreite, dass eigentlich jeder schon weiß, hallo, hier, gucken, wichtig. Aber gut, so ist das. Okay, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer tschüss und wir hören uns in 14 Tagen.
Bis bald. versauten Witze werde ich jetzt nicht wiederbringen. Oder Anspielungen oder sonst was.
Du meinst, das müsstest du erstmal nackt sehen? Ich habe es jetzt gesagt. So viel dazu. Ja, nein, das machen wir dann nicht.